AVC und du. Ja, es ist ja auch, das ist eine Freundschaft, das ist eine Beziehung. Du bist schon lange dabei, mit einer Pause auch. Aber fang einfach mal ganz kurz an. Ich weiß nicht, wie viel noch erzählen wirst, auch gleich. Aber um dich kennenzulernen, AVC ist auch ein Missions- und Hilfswerk. Wie kommt man dazu, dass du als Markus sagst, hey, das hat mich angesprochen und das bringt mich dazu, zu sagen, ich werde Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Ich reise rum, besuche Gemeinden, erzähle davon, bin mittendrin. Gab es einen Moment, der dich richtig bewegt hat, das zu machen? Oder waren es mehrere?
Eigentlich würde ich diese Frage fast am liebsten nach hinten schieben, weil da muss ich ein bisschen ausholen.
Okay.
Weil die Frage ist sehr gut und die bringt zu dem Punkt, wo ich das erkläre. Aber das wäre, frag mich mal erstmal was anderes und dann hänge ich die Frage, die ich beantworte, die euch
noch. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich beantworte die noch.
Ja, das glaube ich dir. okay, fang mal an. Hey, hast du Familie?
Ja.
Okay, cool.
Also, soll ich mich vorstellen?
Ja, stimmt.
Also, Markus Habicht, bin sehr jünger aus, als ich bin, habe ich ja gerade gehört.
Ja, total.
Ich bin gefühlte 45 Jahre alt. In Wirklichkeit bin ich 55, verheiratet, habe zwei Töchter und einen kleinen Hund. Und bin, wie gesagt, jetzt insgesamt, kannst du sagen, mit Unterbrechung 25 Jahre schon mit dem AVC liiert.
Ja, wow. Das ist lang. Und richtig stark zu sehen, dass du treu bist, dass du dabei bist, dass du das von Herzen machst. Das Slogan vom AVC ist ja, klare Worte, starke Taten. Kannst du mal einen Moment erzählen, wo du es erlebt hast, diese beiden Begriffe, so klare Worte, starke Taten, oder sind es auch vielleicht zwei Erlebnisse, aber vielleicht kannst du es mal füllen mit einem Erlebnis, diesen Slogan.
Also ich würde sagen, erleben tun wir das eigentlich ständig. Viele Leute machen ja viele Worte, aber dann fehlen oft die Taten. Und AVC hat genau das getan. Eigentlich kann man sagen, ich könnte jetzt anfangen beim Beginn von AVC, weil als AVC gegründet wurde, ist es dadurch entstanden, dass man vor 50 Jahren, das seht ihr überall an den Flyern, an den Bannern, wir haben dieses Jahr 50 Jahre AVC feiern. Und der AVC ist gegründet worden, weil vor über 50 Jahren war eine Flut in Rumänien und man hat Hilfsgüter hingeschafft. Und mit diesen Hilfsgütern hat man auch Bibeln hingebracht, weil es eben nicht nur diese humanitäre Not gab, sondern auch eine geistliche Not. Es gab unter Ceausescu, waren Christen verboten, es gab kaum Bibeln und so weiter. Und die Brüder sind dann hingefahren, haben eben auch Bibel versteckt mit in den Hilfsgütern transportiert gehabt, die wurden aber gefunden. Und die Leute, die praktisch die Empfänger waren, wurden verhaftet. Und die Brüder von unserer Seite aus waren also dann zurück in Deutschland und waren in der Freiheit und haben gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie uncool. Wir haben mit denen gestern und vorgestern noch zusammen Kaffee und Kuchen getrunken, gegessen, gebetet und jetzt sind die im Knast und wir nicht. Da haben sie also überlegt, okay, was tun wir jetzt? Und da ist genau dieses Motto entstanden. Sie sind dann vor 50 Jahren vor die Botschaft in Köln gegangen und haben demonstriert und haben darauf aufmerksam gemacht, dass Christen nur wegen ihres Glaubens verfolgt werden, was leider noch bis heute so ist. Also die Arbeit ist leider nicht hinfällig geworden. Und dadurch ist es passiert, dass die Brüder denselben Tag oder in derselben Woche, sage ich mal, noch freigekommen sind. Und dann haben die Brüder eben festgestellt, hey, wir haben ja doch eine Kraft als Christen. Wir können ja doch etwas erreichen. Und daher kommt, glaube ich, dieser Zusammenhang für diesen Spruch, nicht nur klare Worte, also auch zu sagen, hey, wir benennen Dinge beim Namen. Wir reden nicht drum rum, aber wir lassen auch Taten folgen.
Ja, wow.
Um es praktisch zu sagen, ist es so, dass man sagen könnte, was der AVC tut. Da wird vielleicht noch einiges reinfließen, heute Abend und auch morgen in den Gottesdiensten. Wir haben ja diese drei Säulen, das sieht man eigentlich schön an diesen drei Bannern, deswegen habe ich die mal aufgestellt. Das fängt an mit, wir wollen verfolgten Christen beistehen, wir wollen Notleiden unterstützen, aber das Ganze soll immer auf dem Fundament sein von Jesus Christus. Es bringt den Menschen nichts, wenn wir ihnen nur einen Sack Reis bringen, der Sack Reis ist irgendwann aufgebraucht, aber die Hoffnungslosigkeit bleibt, wir wollen es immer verbinden, dass das Evangelium mit reinkommt. Und deswegen ist praktisch das Fundament, dass wir sagen, okay, wir wollen Menschen helfen in Verfolgung, wir wollen Menschen helfen, die in Not sind, aber wir wollen immer Jesus Christus bekannt machen, weil er ist die einzigste Hoffnung, die der Mensch haben kann und das einzigste Fundament, auf dem wirklich Leben lebenswert ist.
Amen. Yes. Eine Frage habe ich noch. Du siehst oder du hörst, du erlebst auch dann ganz viel Leid und Not auch am Menschen. Und trotzdem, was berührt dich an deiner Arbeit ganz besonders? Also wo hast du so viel Leidenschaft, wo berührt dich Gott immer wieder auch an dem, was du machst jetzt in deiner Tätigkeit? Ist es das Gemeindebesuchen, davon zu erzählen, oder ist das nochmal was anderes? So ein Schwerpunkt nochmal.
Müsste ich eigentlich zwei Fragen beantworten. Ich würde mit der ersten anfangen, welche Leidenschaft habe ich ganz besonders? Also Mission hat ja verschiedene Bereiche. Und wir haben ja schon gerade gesagt, es gibt diese Verfolgung, es gibt die humanitäre Not, aber es gibt exorbitant schlimme Dinge, die im Augenblick passieren, zum Beispiel was Kinder betrifft. Und meine Leidenschaft unter diesen ganzen Bereichen, die Mission hat, also wie gesagt, Mission hat viele Gesichter. Ich war in vielen Reha-Arbeit in Weißrussland oder Russland oder irgendwo, wo Menschen wirklich aus den größten Dreck rausgeholt wurden. Alkoholiker, Drogenabhängige, Banditen, Schläger, Mörder und die heute Pastoren sind. Also wo du siehst, boah, Gott hat so eine heftige Kraft und da werden wir heute noch ganz viel drüber erzählen und morgen. Das ist wirklich, das Evangelium funktioniert. Wir haben nicht einen toten Glauben, sondern es funktioniert. Aber was mich ganz besonders noch viel mehr eben berührt persönlich, ist die Situation von Kindern. Und da besonders die Situation von Mädchen. Wenn man weiß, dass in Afghanistan oder in Pakistan oder in Indien teilweise 12, 13-jährige Mädchen verheiratet werden, geschwängert werden, dass es eine Methode des Teufels ist, den Mensch auch zu entwürdigen, indem er Mädchen, junge Mädchen vergewaltigt, unterwirft. Man weiß das ja auch von den IS, dass sie praktisch oft die Männer getötet haben, aber die Frauen, die Kinder haben sie verschleppt, die wurden als Sklaven verkauft, wurden zwangskonvertiert, wurden dann automatisch natürlich verehelicht, dadurch, dass sie vergewaltigt wurden. Oder wir haben 100 Millionen Straßenkinder weltweit. Das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 83 Millionen Einwohner, so ungefähr, glaube ich. Also mehr als ganz Deutschland haben wir Kinder, die auf der Straße leben. Und das ist das, was mich ganz besonders berührt. Und da ist mein Herz ganz besonders verankert.
Okay. Ja, ich merke schon, ihr habt viel zu erzählen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass ihr hier seid und uns heute Abend dient. Deswegen, ihr habt die Bühne, legt los.
Ja, cool. Dann gebe ich dir aber jetzt die Antwort auf die erste Frage. Weil die ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber doch ganz klar verständlich. Ich bin zum AVC gekommen aus der Flucht aus meinem alten Leben. Also ich kann euch jetzt nicht hier erzählen, dass ich eine Engelerscheinung hatte und die hat gesprochen, so Markus, so jetzt bist du ein ganz besonders Frommer und jetzt gehst du in die Mission und jetzt wirst du. Nein, ich habe ein ganz chaotisches Leben hinter mir. Wer von euch ist kindgläubiger Eltern? Sind die meisten. Also ich auch. Ich habe früher mal gesagt, mein herzliches Beileid, aber das stimmt natürlich nicht. Aber wir wissen, dass es schon eine Herausforderung ist, auch kindgläubige Eltern zu sein. Stimmt das? Ihr könnt mir rückwärts Feedback geben, dass ich weiß, ihr seid noch da. Es ist ja etwas anderes. Ich habe das oft so erlebt, dass meine Schulkameraden durften alles Mögliche und haben hier und da und dort und ich durfte es nicht. Und ich habe es oft einfach nicht verstanden. Warum darf ich das nicht? Warum machen die das? Warum ist dies so? Warum ist jenes so? Warum darf ich mitgehen müssen zu den Gottesdiensten und so weiter? Und ich habe aber als Kind eine Erfahrung gehabt. Ich war, interessant, meine Frau sagt, ich hätte heute von beiden noch was. Ich hatte zwei Probleme. Das erste war, ich war sehr, sehr, sehr dick. Also viel dicker als heute. Und ich war eine fürchterliche Nervensäge. Und diese Mischung kommt ja nicht so gut. Und die Leute haben mich einfach nicht gemocht. Ich weiß auch nicht warum. Ich würde sagen, das ist ja alles, ich bin 55, könnt ihr euch vorstellen, das ist also 40 Jahre her. Heute wird man wahrscheinlich sagen, ich wäre unter einem extremen Mobbing gewesen. Früher hat man das so nicht genannt, aber ich war wirklich richtig Außenseiter. Und ich könnte euch das ja auch vorstellen, wenn ich so als kleines schwitzendes Dickerchen dann über den Balken springen sollte oder das Seil hochkrabbeln sollte, da hatten alle was zu lachen, außer ich. Und ich habe da sehr drunter gelitten. Ich habe dann eine Erfahrung gemacht und diese Erfahrung war, dass wenn ich ein bisschen Geld in der Tasche habe, wenn ich so einen auf dicken Maxen machen kann, wenn ich Schachtel Zigaretten rumreichen kann, auf einmal hatte ich Freunde. Und das ist ein Lebensstil bei mir draus geworden. Ich möchte mir die Zeit jetzt nicht nehmen, das ganz auszuführen, aber das ist ein Lebensstil draus geworden, dass ich mich nur noch um mich selber gekümmert habe. Ich habe in dem Alter, vielleicht wo ihr seid, vielleicht so ein bisschen jünger sogar, in der Zeit, wo mein Vater, der Pastor war, in der Gemeinde gepredigt hat, bin ich draußen durch die Jacken, habe das Geld geklaut, weil ich immer auf Bedarf war von Geld. Und da ist etwas draus geworden, dass mein ganzes Leben sich darauf ausgerichtet hat. Ich brauchte Kohle und ich wollte einen auf dicken Maxen machen. Bin mit 18 nach Berlin gekommen, bin Autohändler geworden. Ich hatte mit 23 eine Penthouse-Wohnung, mit 25 einen Porsche, einen Geländewagen, goldene Kreditkarte. Habe richtig einen auf dicke Hose gemacht. Und ich habe gedacht, alles das, was meine Eltern mir erzählt haben, ist alles Quatsch. Darauf, wo es ankommt, ist eigentlich nur, dass es dir gut geht, also mir. Und ich hatte es endlich geschafft, dass man mich mochte, habe ich jedenfalls gedacht. Ich habe es geschafft, dass Leute mit mir Gemeinschaft haben wollten. Ich habe Mädels gehabt, schöne Autos, alles, was dazugehört. Ich habe aber eins vergessen gehabt, nämlich, dass Gott mich nicht vergessen hat. Ich habe das vorhin schon gesagt und ich sage das nicht nur hier vorne so, weil ich jetzt gerade die Bühne habe, sondern ich bin total begeistert von Jesus, weil Jesus tatsächlich seine Liebe und seine Gnade und sein Wirken funktioniert. Und er ist der einzigste Gott, der den Menschen sucht und nicht der Mensch Gott suchen muss. In allen anderen Religionen suchen die Menschen danach, was kann ich tun, wie kann ich den Göttern gefallen. Jesus ist auf die Erde gekommen, weil er dich und mich gesucht hat. Weil er für dich und für mich den Weg gehen wollte. Und ich sage euch noch was, ich bin jetzt schon sehr lange gläubig. Und trotzdem verrate ich euch heute Abend hier, ich verstehe das auch nicht alles. Ich weiß nicht, wie das alles war. Ich verstehe das auch nicht mit der Jungfrauengeburt und mit Onkel Abraham und Papa Noah. Aber es ist nicht wichtig. Was ich weiß ist, dass das Evangelium funktioniert, weil ich es erlebt habe. Weil in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, Jesus, ich will mit dir auf dem Weg sein, das ist das, was wir mit der Mission erleben. Ich könnte dir 50 verschiedene Beispiele erzählen, wo wir das erleben. Weil wir erleben, dass da, wo Menschen sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Und jetzt nicht sende meinen Nachbar, sondern hier, ich bin hier. Ich komm, du darfst mit mir das tun. Und wir dürfen auch sagen, hey, ich habe ein bisschen Respekt davor, jetzt vielleicht so zu sagen, ja Gott, du darfst mein ganzes Leben nehmen. Und ich hätte das vielleicht damals auch gar nicht getan. Als Gott angefangen hat, nämlich irgendwann, es gibt so einen Bibelvers, den finde ich sehr cool, der steht in Galater 4, Vers 4. Könnt ihr euch mal merken oder mit einem Kugelschreiber auf die Hand schreiben, dass ihr nicht vergesst. Da steht, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und das ist eigentlich auf die Weihnachtsgeschichte bezogen, aber ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Vers ist, auch noch für uns heute, nämlich Gott hat seine Zeitpunkte. Und vielleicht hast du ein paar Dinge, die du noch nicht unter den Füßen hast oder wo du auch noch für kämpfst oder wo du sagst, okay, geht irgendwie überhaupt nicht weiter. Hab Geduld. Es gibt so einen Spruch, mir hat mal einer gesagt, Gott kommt manchmal sehr spät, aber kommt spätestens rechtzeitig. Möchte jemand Amen sagen? Ich mache dann auch gerne mal eine Pause, dass ihr Luft holen könnt und mal Amen oder Halleluja sagen dürft. Dürft ihr ruhig machen. So, bei mir war das also so, dass ich nicht wusste, dass Gott anfangen wird, jetzt in mein Leben reinzuarbeiten. Aber der Segen, die Segenslinie auch meiner Eltern und der Gebete, die über mich gesprochen wurden und die auch über euch gesprochen wurde, die war ja vorhanden in der geistigen Welt. Und irgendwann hat Gott angefangen, in mein Leben reinzuarbeiten. Dieses Reinarbeiten in mein Leben waren Schwierigkeiten. Also er hat mich auch vorher nicht gefragt, ob ich mir das wünsche. Hat es einfach getan. Und auf einmal liefen meine Geschäfte nicht mehr. Ich hatte mich finanziell vollkommen übernommen. Ihr habt ja gehört, mein Vater war Pastor und nicht Boris Becker. Natürlich war die Kohle nicht da, die ich so ausgegeben habe. Und eine Zeit lang ließ sich das so mit einem Loch aufreißen, das nächste stopfen. Geschäfte liefen, ließ sich das irgendwie so ein bisschen aufrechterhalten. Aber irgendwann war das vorbei und es hat nicht mehr funktioniert. Und ich war hochverschuldet, habe mich in Mafia-Geschäfte alles Mögliche reingelassen. Ich bin einmal quer durchs Strafgesetzbuch gegangen. Also ich habe niemanden getötet und ich habe keine Kinder geschändet, aber ich habe sonst wirklich fast alles gemacht, was man machen kann. Und habe alles probiert, um irgendwie diese Seifenblase aufrechtzuerhalten, am Leben zu halten, dass sie nicht platzt und dass es nicht in die Hose geht. Und dann ist ein Bekannter von mir, wir haben dann gestohlene Autos verschoben nach Russland, der ist erschossen worden, hat 3 Kugeln gekriegt, einen Kopf, einen Herz, einen die Beine. Das heißt, du kannst vor uns nicht weglaufen, du kannst ohne uns nicht denken, du kannst ohne uns nicht mehr leben. Das hatte mich noch nicht betroffen, aber ich wusste, ups, auf was hast du dich denn da eingelassen? Weißt du, als ich die Leute kennengelernt habe, war das alles cool und Party und Spaß. Da hat keiner gesagt, du, wir sind ganz böse und irgendwann machen wir dir mal Probleme. Sondern es hieß, hey, cool, wir helfen dir, wir machen was Cooles miteinander. Und so fallen ja ganz viele Leute auf solche Sachen rein. Und dann kam diese Situation, wurde immer schlimmer mit meinen Schulden. Dann habe ich mitbekommen, wie ein bekannter Autohändler, den ich auch kannte gut, in den Wald gebracht wurde und wurde unter Schlägen gezwungen, ein Loch zu buddeln. Und als er das Loch gebuddelt hatte, haben sie ihn in das Loch reingeschubst und haben gesagt, pass mal auf, jetzt hast du so und so lange, ich weiß nicht mehr, wie es war, war es eine Woche, war es 2 Wochen, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie gesagt, du hast jetzt die Zeit, hast du jetzt Zeit, um das Geld zu bezahlen, sonst liegst du und deine Familie da drin. Und auch das hatte mich noch nicht erreicht. Aber ich wusste, es dauert nicht mehr lange. Und in diesem Augenblick habe ich angefangen, über das Leben neu nachzudenken. Ich war 28 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wie alt ihr seid. Und unter einer Maske sieht man es eh nicht. Aber ich war damals 28 und habe gesagt, okay, das kriege ich nicht mehr gehandelt. Und ich habe überlegt mit dem lieben Gott und dachte, nee, ist alles Quatsch. Und es kann auch nicht sein, die ist zu spät. Und diese Letztendlichkeit, das konnte ich alles nicht begreifen. Dann bin ich hängen geblieben, meinem Gedankengang in der Reinkarnation. Und habe gedacht, das ist doch eigentlich göttlich. Du wirst wiedergeboren, das heißt, du stirbst, wirst wiedergeboren, kannst es nochmal probieren. Und dann kannst du es so lange probieren, bis du halt das ewige Karma erreichst. Und das war für mich so ein Friedensstoß, dass ich dachte, genau das ist es. Und ich habe dann in einer Nacht mir fast 2 Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Also es war ein Prozess dazwischen. Ich will mir jetzt die Zeit nicht nehmen, das allzu lange auszuführen. Aber ich habe mir dann das Leben nehmen wollen. Und vielleicht, by the way, in Deutschland tötet sich jede Stunde ein Mensch selber. 25 am Tag statistisch gesehen. Könnt ihr mal ganz kurz hochrechnen, wie viel das in der Woche, im Monat, im Jahr sind. Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben und die nicht wissen, wie es weitergeht. Das sind junge Mädchen, das sind erwachsene Männer, das sind allen Alters, allen Schichten Menschen, die einfach denken, ich krieg's nicht mehr gehandelt, mein Leben. Und so war das bei mir. Und in dieser Nacht, wo ich dieses gemacht hatte, ist meine Mutter wach geworden. Jetzt kommt wieder diese geistliche Segen, die Eltern, geistliches Elternhaus, ist meine Mutter wach geworden und hat um meine Seele gekämpft. Und ihr Christen, die ihr gläubig seid, ihr wisst, was das bedeutet. Sie hat gespürt, dass ihr Sohn auf dem direktesten Weg ist, verloren zu gehen. Das war nicht, dass sie dachte, er hat einen Autounfall, er hat ein Bein verloren. Er hat gespürt, mein Sohn geht verloren. Das ist eine so wichtige Botschaft. Wir leben nicht nur im Heute, sondern wir warten auf eine Ewigkeit. Und die Frage wird sein, wo werden wir diese Ewigkeit verbringen? Ich glaube, dass du und ich heute die Entscheidung treffen können, dass wir wissen, wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Und ich freue mich darauf. Und wenn wir wissen von Krieg und Kriegsgeschreien, alles das werde ich morgen noch drüber sprechen, dann haben wir eine Hoffnung. Nämlich die Hoffnung ist, dass dieses Leben eigentlich nur ein Durchgangsort ist. Und es ist cool, Pläne zu haben. Es ist cool, was du erzählt hast. Es ist cool, aber unsere Zielsetzung ist nicht dieses Leben hier, sondern die Zielsetzung ist, dass wir eines Tages im Himmel sein dürfen, wo es kein Leid mehr gibt und kein Geschrei. Und meine Mutter hatte Angst, dass ich da nicht sein werde. Und so hat sie gekämpft um meine Seele. Und ich habe das dann den nächsten Tag aufgewacht. Und es war eigentlich unmöglich. Ich habe letzte Woche noch mit einem Junkie gesprochen, der Ex-Junkie. Und er sagt, also die Menge, das ist unmöglich, selbst wenn du was falsch gemacht hast, selbst wenn das nicht so ganz rein war, selbst wenn du das nicht richtig aufgekocht hast, ist unmöglich, die Menge zu überleben. Jedenfalls half mir das ja alles erstmal nichts, weil ich dann gedacht habe, okay, das ist ja eine coole Information. Meine Mutter rief mich dann an und sagte, Markus, was ist los bei dir? Und ich habe gesagt, nö, ist doch alles okay. Und sie sagt, nee, irgendwas stimmt bei dir nicht. Und ihr wisst ja, Mütter können ja, ich will nicht sagen nerven, aber können ja hartnäckig sein. Und so hat sie nachgehakt. Und ich sagte, Mutti, komm, erzähl einfach, was willst du? Und hat sie gesagt, du, ich habe letzte Nacht so für dich beten müssen. Und als ich das gehört habe, war das für mich wie ein Stich ins Herz. Und ich habe sofort Halleluja gelispelt und Hosianna gerufen. Nein, ich habe gedacht, was ist das für eine bescheuerte Information. Weil mir sofort bewusst war, wenn es Gott wirklich gibt und ich habe alles gehabt, ich habe euch gerade gesagt, 100 Millionen Straßenkinder, ich werde morgen noch mehr solche Zahlen bringen, wenn ihr im Gottesdienst seid, herzlich willkommen, kommt. Ich glaube, ich habe euch was zu sagen. Ich habe alles gehabt, gutes Elternhaus, in einem Land groß werden dürfen, wo Freiheit ist, wo ich keine Angst haben muss, wo ich alles haben konnte und ich habe alles in Füßen getreten. Gott hätte doch sagen können, okay, lass ihn gehen. Aber Gott ist ein Gott des Einzelnen. Und Gott liebt dich und dich und mich und jedes Kind von diesen 100 Millionen Straßenkindern. Deswegen kämpfe ich dafür, wieder auf deine Frage. Ich kämpfe für jedes Einzelne von den Straßenkindern. Man könnte sagen, ja, aber dann sind ja immer noch 99 Millionen. Ja, aber jeder Einzelne zählt bei Gott. Und Gott hat mir das verdeutlicht. Und mein Vater hat dann zu mir gesagt, sag Markus, du hast versucht, dein Leben alleine zu nehmen. Und du hast es zu leben. Und du hast es nicht geschafft. Und dann hast du versucht, dein Leben, anstatt es mit Gott in Ordnung zu bringen, sogar alleine zu nehmen, es wegzuwerfen. Und hast es nicht geschafft. Jetzt lass doch Jesus mal ran. Ja, ich dachte auch wieder, was bedeutet das denn jetzt schon wieder? Wir haben manchmal so coole, fromme Sprüche, ne? So Buße, Heiligung, Sünde. Hey, wenn wir das mal ein bisschen erklären, das ist alles ganz einfach. Sünde heißt aus dem griechischen Original übersetzt Zielverfehlung. Ich habe das Ziel, was Gott für mich hatte, verfehlt. Und Buße heißt Kehrtwendung. Wenn der Navi zu mir sagt, hey, du hast dich verfahren, bitte wenden, dann tue ich Buße, weil ich wende und fahre wieder zurück auf den richtigen Weg. Und das war das, was mein Vater mir erklärt hat. Er sagt, hey, lass doch mal dein Kopfwissen weg. Und lass doch Gott mal dir selber zeigen, wer er ist und was er mit dir tun kann, wie er das in Ordnung bringen kann. Für mich war eins wichtig. Für mich war wichtig, dass ich Veränderungen bekommen habe in meinem Leben. Mir war das nicht wichtig, die Lobpreislieder alle auswendig zu können, die Bibel auswendig zu können und ein frommes Gesicht zu machen. Ich wusste, ich brauche Veränderung, ich muss aus meinem Mist rauskommen. Und als ich mich bekehrt habe, kam auch kein Engel mit einem goldenen Köfferchen und hat gesagt, so, nimm den hin, mein Sohn, jetzt bist du fromm, hier hast du lauter Hunderter, zahl mal deine Schulden. Nein, ich habe sehr, sehr lange daran arbeiten müssen. Aber Gott hat angefangen, mein Leben zu verändern. Und jetzt sind die ganzen Antworten auf deine Frage. Ich bin zum AVC gekommen, weil ich auf der Flucht war von meinem alten Leben. Ich musste aus Berlin weg. Ich hätte nächsten Tag es nicht mehr gelebt. Ich bin mit einem Koffer voll Klamotten mit meinem Auto losgefahren. Ich wusste nicht, wohin. Wie jetzt die Ukrainer. Und dann bin ich, habe ich mich erinnert, mein Onkel ist in einem Hilfswerk und ich war da vorher nie. Ich dachte, vielleicht fährst du einfach mal hin. Vielleicht kannst du erstmal übernachten, zur Ruhe kommen. bin da hingefahren und bin da hängen geblieben, 10 Jahre lang. War dann wirklich, ich habe vorhin zu ihm gesagt, das Wort Diakon, das bedeutet, der durch den Staub geht in der Übersetzung. Also ich habe beim AVC als Diakon angefangen. Ich bin praktisch aus dem Porsche fahrenden Juppie, mein ich bin, wer weiß wer, habe ich angefangen, Hilfsgüterlager aufzuräumen, sauber zu machen, mitzuhelfen. Und das war für mich fast so ein bisschen wie Leben aufräumen. Ja, es gab so viele Dinge, die konnte ich noch nicht in Ordnung bringen, aber ich konnte schon etwas tun. Und ich habe da Heilung erlebt und die Leute sind auf mich eingegangen. Und ich möchte das auch so als Botschaft mitgeben. Wenn du diese Herausforderung heute Abend auch mit aufnehmen willst, ist eine Herausforderung an dich, hey, sei Freund für andere Menschen. Sei jemand, der da ist für andere, der sich Zeit nimmt, der Verständnis hat, der auch mit Menschen, die schwierig sind, einfach mit Gottes Gnade, wir Menschen können das nicht, aber mit Gottes Gnade in sie rein investiert und ihnen den Weg zeigt. Wir haben ein großes Vorrecht, Jesus kennen zu dürfen. Und wir vergessen das so oft. Und wir sind so beschäftigt, über alles Mögliche zu meckern und unzufrieden zu sein. Ich weiß nicht, bei euch ist es ganz anders. Ich meine, es ist die Angemeinen. Aber bei mir in meinem Leben war das ganz oft so, dass ich unzufrieden war mit allem Möglichen. Und ich stehe heute vor euch und sage, ich bin zum AVC gekommen, nicht aus einer geistlichen Entscheidung raus, sondern Gott hat damit mein Leben in Ordnung gebracht, hat mich reingeführt. Und ich habe gesehen, wenn Gott mein Leben so radikal verändern kann, dann kann er das auch mit an. Und da kam eine Leidenschaft für andere Menschen. Wir haben angefangen, Jugendarbeit zu machen. Wir haben angefangen, Missionseinsätze zu machen. Ich habe angefangen, Menschen Hilfsgüter zu bringen. Ich hab Sachen gebracht zu Kindern in Rumänien, in Indien, was weiß ich wo. Die haben sowas noch nicht mal gesehen, dass es sowas gibt. Und diese leuchtenden Augen, die haben mich verändert. Und die haben mir gezeigt, wie Jesus ist und wie Jesus uns sieht. Und jetzt bin ich schon fast ein alter Sack. Deswegen hat der AVC entschieden, wir brauchen jetzt einen Jugendreferent. Weil da habe ich schon zu alt und den habe ich euch heute mitgebracht. Komm mal vor nach Jonas. Das ist der Jonas, der ist ein bisschen jünger. Du kriegst mein Mikro. Okay, der ist ein bisschen jünger als ich, wie ihr seht. Er ist übrigens auch noch nicht vergeben, falls es jemand interessiert. Und der Jonas wird sich mal selber vorstellen, wie er hierher gekommen ist. Und da bin ich mal gespannt drauf, weil er kann mal erzählen, wie er zum AVC gefunden hat und warum seine Leidenschaft für den AVC gekommen ist.
Alles klar, okay. Mein Name ist Jonas Nils. Ich bin Februar 27 geworden und ja, seit einem Monat jetzt bei AVC. Und ich sollte heute zum ersten Mal den Markus als Referenten begleiten, oder ich darf es. Danke dir übrigens dafür. Ja, und ist mir ein bisschen angucken, wie es ein Referent macht, was er denn macht, was er sagt, wie er uns als AVC vorstellt und. Und ja, der hat mich ein bisschen vorgewarnt, dass er mich ins kalte Wasser schmeißen wird und dass ich ein wenig über mich berichten darf, euch vielleicht ein bisschen erzählen darf, wie ich dazu gekommen bin, dass ich jetzt beim AVC arbeite. Und das möchte ich auf jeden Fall auch machen. Ja, zuallererst möchte ich allerdings ein wenig auf die Ukraine eingehen. Also seit einem Monat darf ich Mitarbeiter sein. Ich bin Jugendreferent, aber auch ein wenig für die Logistik und im Hof zuständig. Und ja, da möchte ich auch ein kleines Zeugnis vielleicht erzählen, wie lebendig Gott halt ist und wie er auch heute noch wirkt. Und zwar, ich glaube seit 2-3 Wochen ist es jetzt soweit, ne, dass die ganzen Flüchtlinge rüberkommen. Und als AVC haben wir auch gesagt, okay, wir wollen helfen. Wir haben ja als zweiten Punkt Notleidenden helfen. Und da gibt es eine Not und wir haben uns entschlossen, da auch auf jeden Fall einzugreifen. Und ja, dann war es halt so, am Anfang, wir haben Aufruf gemacht, alle, die irgendetwas spenden möchten, sei es Kleidung, Nahrung, Medikamente, Hygieneartikel, alles Mögliche wird ja gerade gebraucht. Und da war ein Spendenaufruf und die ersten 2 Tage ist einfach gar nichts gekommen. Und ich dachte mir so, boah, das ist okay, das ist heftig. Irgendwie ist es komisch. Meine alte Gemeinde, in der ich früher war, die haben bereits 2 LKWs rübergeschickt. Das waren so 2 Siebentonner. Und ich dachte mir, okay, krass, also AVC, Hilfswerk, voll groß und da passiert einfach nichts. Und ja, da habe ich jetzt einfach mal beim Wort genommen, dass es steht, ne, wer bittet, den wird gegeben. Und Da habe ich halt auch zu Jesus gebeten und meinte, Jesus, bitte lass doch, wir haben halt eine Riesenhalle und dort werden immer die Hilfsgüter und so gelagert und es war alles leer und ich meinte, Jesus, bitte lass doch die Hallen voll werden, damit wir auch helfen können und alles rüberschicken können. Ja, und mittlerweile sind jetzt 2 Wochen vergangen und ich komme echt aus der Halle nicht mehr raus. Also die ist so proppen voll. Und die LKWs, die kommen, wir entladen und dann wird es direkt wieder beladen. Wir haben bereits, oder wir durften bereits 4 bis 5 40 Tonner mit Hilfsgütern rüberbringen an die Grenze, weil dort werden Camps aufgebaut. Und die Leute, die kommen teilweise einfach mit einem Koffer oder einer Katze oder einem Hund irgendwie auf den Arm und die stehen da 11, 12 Stunden an der Grenze, damit sie halt überhaupt rüberkommen und haben dementsprechend einfach dann gar nichts. Ja, und da bin ich sehr dankbar, teilweise auch sehr erschöpft durch die ganze Arbeit, aber auch sehr dankbar, dass Gott einfach unsere Gebete erhört, dass er es ernst nimmt, wenn wir zu ihm kommen und ihn um etwas bitten. Und auch noch ein zweites kleines Zeugnis dazu. Wir wussten anfangs nicht, da momentan halt, wie gesagt, wegen der Situation, wussten wir halt nicht, wie wir es rüber schaffen sollen, also an die ukrainische Grenze in Polen. Und da hat mein Vorgesetzter Simon, der wusste auch nicht genau, weil einfach alle LKWs vermietet halt irgendwie waren. Momentan sind halt viele Spenden. Ich bin sehr dankbar dafür. Deutschland ist echt hilfsbereit, richtig gut. Und da wussten wir halt auch echt nicht, wie wir es rüberbringen sollen. Und auch er meinte dann zu uns, hey, auch er ist genauso einfach zu Gott gekommen und meinte, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wie wir das jetzt alles rüberbringen sollen. Und auch da dann irgendwie ruft uns ein Ukrainer oder so an, nee, ich will nicht lügen, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Der Kollege ruft ihn an und sagt einfach, hey, weißt du was, der wusste nichts von der Situation, hier ist ein Ukrainer, der bietet, also eine Speditionsfirma, und die bietet die LKWs an, wenn ihr möchtet, bringen sie es rüber. Ja, und dann haben wir direkt zugesagt, ja, und jetzt werden tatsächlich wöchentlich 1 bis 2 LKWs vollgeladen und rübergebracht. Und seit 2, 3 Tagen haben wir bereits auch Flüchtlinge aufnehmen dürfen. Wir haben so ein paar Räumlichkeiten und die Stadt Nidda nimmt über 1000 jetzt die Tage auf. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar. Man sieht einfach, wie erschöpft die sind. Die kommen echt mit nichts hier an. Und selbst Leute, die viel drüben hatten, haben jetzt mittlerweile alles einfach verloren. Und ja, so schnell geht das leider bei uns. Und deswegen bin ich halt auch sehr dankbar, dass die Deutschen oder dass wir alle einfach so hilfsbereit sind. Ja, das durfte ich jetzt bereits in dieser kurzen Zeit bei AVC erleben. Und ja, ich würde gerne, oder er hat mich gebeten, mein Zeugnis zu erzählen. Und ich liebe es auch, mein Zeugnis zu erzählen, wie Gott mich zu sich gerufen hat und wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt halt auch beim AVC arbeite. Mein Mund ist ziemlich trocken, kann ich mein Wasser vielleicht kurz haben? Kann dir das Wasser reichen? Danke. Ja, also ich wollte ganz am Anfang auch eigentlich fragen, wer christlich halt aufgewachsen ist, wer in einem Elternhaus aufgewachsen ist. Markus hat mir die Frage vorweggenommen, aber vielleicht damit ich es nochmal sehe, könnt ihr ja gerne die Hände heben. Wer, gefühlt irgendwie alle. Eigentlich richtig toll, richtig gut. Ich bin auch so aufgewachsen. Und mit 16, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr jetzt drauf seid mit 15, 16. Ich war ein richtiger Rabauke. Ich wollte so mein eigenes Ding machen, mein eigenes Leben führen. Und mit meinem Papa lief es da auch irgendwie nicht so. Viel gestritten. Er war Christ. Ich habe meine ganzen Onkels gesehen. Ich habe hier heute schon einen Durchtrainierten gesehen, genau dich da. Ich habe meinen Onkel gesehen, der war Bodybuilder. Ich fand das richtig cool. Und ich fand es cool, dass er sein Leben geregelt hat. Der war stark, der war groß. Und der hat das alles einfach so gehandelt und hat ein cooles Leben, ein gutes Leben und das alles ohne Gott. Und dann dachte ich, ich brauche das alles dann auch nicht. Also ich will dann auch lieber mein Ding machen. Und dann habe ich halt angefangen, mein Ding zu machen. Also mit 16 hat mein Papa es nicht mehr geschafft, mich zur Kirche zu zwingen oder zu der Gemeinde zu gehen. Also da irgendwie mitzunehmen, mitzureißen. Und ja, dann habe ich angefangen halt, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal ausprobiert habt, als feiern gehen anfangs ein bisschen, trinken. Irgendwann kam das eine zum anderen. Irgendwann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Und habe mir immer irgendwie auch den nächsten Kick gesucht. Und ja, das habe ich so ein paar Jahre gemacht. Ich glaube, bis 22, Anfang 23. Und dann fing es irgendwann an, okay, man wird erwachsen. Man denkt, das kann doch nicht alles sein irgendwie. Und man kam ja auch aus diesem Background, also man kannte das mit dem Christsein alles und ja, und dann irgendwie mit meinen ganzen Kumpels, die waren auch von einem christlichen Elternhaus und wir kamen irgendwie so zu dem Schluss, ey, irgendwie bringt das nichts. Also es macht einen weder glücklich, es macht nicht mal mehr Spaß. Also man säuft sich da übelst einen rein, ist morgens auch noch richtig verkatert und oder wenn man sich Drogen reinschmeißt, dann ist man eine ganze Woche verkatert. Und dann sagt man, ey, das kann's doch nicht sein, ne? Und dann haben wir Jungs uns also entschlossen, okay, wisst ihr was, also wir hauen noch einmal so richtig auf die Kacke. Also ich war auf einem Festival, Airbeat One, ich weiß nicht, sagt das vielleicht dem einen oder anderen was? Ja, alles ruhig. Schau, da bin ich wohl der Einzige. Ja, ist auch nicht wichtig. Das ist ein Hardstyle-Festival, sehr emotionale Musik und dann kickt der Bass so richtig rein. Und ja, dann haben wir Jungs dann entschieden, okay, hey, ich war schon mal da und ich habe es richtig gefeiert. Ich habe es geliebt damals, zu so einer Musik in Trance zu fallen, abzuschalten, übelst abzuschweifen. Einfach so, weil man einfach an nichts denken musste. Man war einfach frei in diesem Moment. Und ja, dann habe ich zu den Jungs gesagt, ey, lass noch einmal dahin. Einmal dahin und das war, ich glaube, mit 24 jetzt. Da haben wir gesagt, okay, einmal gehen wir nochmal hin. Und ja, gesagt, getan, hingefahren. Erster Tag da gewesen, die Musik übelst gefeiert, aber ich habe es einfach nicht geschafft, halt in diesen Trance-Zustand zu kommen, in dieses Glücksgefühl irgendwie ja, zu bekommen. Und schon am ersten Tag gemerkt, ey, irgendwie ist es diesmal anders. Also am zweiten Tag, jung, dumm, okay, jetzt so viel älter bin ich auch nicht, aber dann haben wir uns entschieden, okay, nehmen wir Drogen. Es waren keine Drogen, wo man halluziniert, es war einfach nur Koks, Pep, sowas in der Art, um halt richtig ja, aufgepusht zu sein, um richtig Gas zu geben. Ja, und am zweiten Tag passierte dann Folgendes. Also wir waren mitten auf der Tanzfläche zwischen 70.000, 80.000 Leute, alle voll am Feiern gewesen. Und ich habe so eine extreme Unruhe in mir gefühlt. Also ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Und also ich hatte die Zungensprache schon früher mal bekommen und den Geist Gottes hatte ich halt auch schon, den Heiligen Geist. Und ich hatte das Gefühl, also wenn ich da bleibe, wenn ich da weitermache, verlässt es mich. Also ich hatte das Gefühl, dass Gott mich irgendwie verlassen wird, wenn ich hier weiter bin. Und ja, ich habe richtige Panik bekommen und ich höre eine Stimme in mir und die sagt, lauf, raus hier, Jonas, sofort. Und ich dachte mir, okay, ich wollte die Laune meiner Kumpels nicht verderben und ich meinte denen, okay, hey, ich muss mal auf den Klo. Und die ganze Horde so, ja, wir auch, wir kommen mit. Ich sage, ja toll, konnte ich sie also, oder war schwierig loszuwerden. Aber irgendwie, während wir da waren, haben wir alle verloren, bis auf einen Kumpel, der war bei mir. Und er meinte, wie sieht's aus, wollen wir wieder zurück? Und ich meinte, ey, ich kann da irgendwie nicht mehr zurück, ich kann da nicht mehr hin. Und dann haben wir uns so seitlich ein bisschen hingesetzt und dann habe ich zu ihnen gesagt, hey, weißt du was, ich sag dir die Wahrheit. Der hieß Markus und ich meinte, Markus, ich hatte das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und der sagt einfach zu mir, Jonas, mir geht es einfach genauso. Und dann meinten wir, okay, hey, weißt du was, wir lassen das alles. Wir gehen zu unserem Zeltplatz, Campingplatz, weil das Festival 3 Tage ging. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt auf unsere Campingstühle und ja, dann hatte ich das Gefühl, man muss unbedingt für mich beten. Und ich habe mich das aber nicht getraut zu sagen. Und dann meinte mein Kumpel zu mir, er guckt mich an und sagt, Jonas, ich habe das Gefühl, man muss unbedingt für dich beten. Ja, und dann haben wir angefangen, auf diesen Campingstühlen einfach zu beten. Man hat die Musik nicht mehr gehört, die war weit weg. Und wir haben angefangen zu beten. Und während des Gebets verlässt mich meine Kraft. Und ich falle nach hinten, ich kippe nach hinten und ich bekomme Panik innerlich. Und ich bete und irgendwann verkrampft sich mein Kiefer. Ich konnte nicht mehr beten. Und irgendwann hat sich meine Zunge auch gelähmt. Und ich habe richtige Panik bekommen und mein Kumpel betet die ganze Zeit weiter. Und ich habe die ganze Kontrolle verloren über mich und lag dann auf dem Stuhl. Und irgendwann später hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwie kotzen, irgendwas kommt hier hoch. Aber ich war jetzt ja nicht so, dass ich besoffen war oder so. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es kommt was hoch. Und ich habe das wieder runtergeschluckt und kam langsam wieder zu Kräften. Und ja, dann kam ich zu den Kräften halt wieder und sagte zu Max, oh, ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, es ist vorbei. Und in diesem Moment fängt der Geist an, einen Satz zu sagen und den kann ich jetzt auch nicht wiederholen. Aber mein Kumpel Markus, der guckt mich an und übersetzt das einfach. Er nimmt meine Hände und er sagt, im Namen Jesu Christi, fahrt aus. Im Namen Jesu Christi, fahrt aus. Und ich verliere die Kontrolle wieder über meinen Körper. Und das Einzige, was mein Körper macht, ist nicken zu ihm, dass er das Richtige sagt. Und ja, er spricht die ganze Zeit im Namen Jesu aus. Und ich kippe wieder nach hinten und ich sehe, wie aus mir raus eine Rauchwolke kam. Und mein Kumpel Markus, der hat das auch alles miterlebt, alles mitgesehen. Und in diesem Moment sage ich zu ihnen, also ich kam dann wieder zu meinen Kräften und sage zu ihnen, Markus, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kannte Gott ja trotzdem schon ein wenig. Und ich wusste, er ist real und ich muss zu ihm zurück und ich will zu ihm zurück. Ja, leider muss ich euch jetzt enttäuschen, wie wir Menschen sind, wie ich oder wie ich bin. Ich kann ja nicht alle unter einem Topf packen. Ich hoffe, ihr seid besser. Ich bin nach Hause gekommen und ja, ich hatte eine gute Freundin, die habe ich sehr gemocht. Und da war immer so ein Hin und Her, aber nichts Ganzes, nichts Halbes. Und wir hatten jetzt aber auch noch nichts Ernsthaftes gehabt. Und mein Kumpel Markus wieder, er meinte zu mir, Jonas, du spielst schon wieder. Was machst du denn da? Also entweder, ich sag's jetzt so, wie er es gesagt hat, ne? Er sagt zu mir, entweder du lässt es oder du fixst sie. Sorry, dass ich das jetzt so deutlich sage, aber genau so hat er es gesagt. Und ich, ja, was soll ich dazu sagen? Sage, ja, okay, ich mach's. Und genau an dem Tag, die hieß Nathalie, ich schreibe sie an, sage, hey, Nathalie, komm, Mittwoch, 19 Uhr zu mir. Sie sagt, alles klar. Und was passiert? Mittwoch sind wir davor Wasserboard gefahren. Und ich alle Runden gedreht, alle Sprungschanzen mitgenommen und. Und genau in der letzten Runde, letzter Sprungschanze, springe ich, lande ich und breche mir mein Bein hier irgendwie. Alle, die mit mir da waren, meinen, ey Junge, das ist unmöglich, sich so sein Bein zu brechen. Also du bist nur auf dem Wasser gelandet. Und das war jetzt nicht mal hoch, du konntest deine Beine nicht verschränken, nichts. Also das ist irgendwie, ja, unglaublich. Und für mich war einfach in diesem Moment so klar, dass Gott mich einfach, wie hart es auch klingt, er hat mich davor bewahrt, nicht diesen Schritt zu machen. Ja, und dann lag ich mit einem gebrochenen Bein zu Hause und ein alter Kumpel kommt mich besuchen und sagt, hey, wie geht's dir? Hat mir seine Hochzeitseinladung gegeben und wir haben ein bisschen gequatscht, dann habe ich ihm alles erzählt. Und dann meint er zu mir, hey, weißt du was, ich war mit jemandem unterwegs und in Indien und der beschäftigt sich mit sowas wie Seelsorge. Man kann mit ihm quatschen, reden, vielleicht auch alles abgeben, was dich einfach so bedrückt und dass Gott wirkt durch ihn.
Und durch ihn hat er auch schon viele Dämonen ausgetrieben. Ja, und ich in diesem Moment, okay, ich wollte frei werden und ich meinte, okay, wenn noch was in mir ist, auf jeden Fall, ab dahin. Und ja, der noch ganz entspannt am Kuchen essen und so, auch ein Stück. Ich so, nein, weil ich das ja schon mal erlebt habe. Und ja, dann habe ich mich auf so einen Sessel hingesetzt und dann hat er mir einfach gesagt, hey, was liegt dir so auf dem Herzen? Wir haben ein bisschen gequatscht. Ich habe ihm so gut wie alles erzählt, was ich gemacht habe, was mich so bedrückt. Und dann guckt er mich an und sagt, hast du noch was? Und ich hatte zwei Sachen, die waren so krass, dass ich gesagt habe, ich nehme die mit in mein Grab. Also die wird nie jemand von mir erfahren, weil die einfach schon ein bisschen abgespaced waren. Ja, und dann, aber in diesem Moment war das so, boah, das musste raus, ich musste das sagen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich habe da noch was. Und zwei Kumpels haben mich begleitet, also waren mit mir dort und meinte, okay, die beiden müssen aber raus, weil die mich nie wieder so sehen werden, wie sie mich jetzt sehen. Ne? Ja, dann sind sie raus und dann habe ich angefangen, es ihnen zu erzählen. Und ich sage, ich habe, und ich konnte es nicht aussprechen. Ich wusste nicht, wieso. Ich konnte es einfach nicht. Und er guckt mich einfach an, er guckt mir in die Augen und sagt, du hast das und das getan. Und ich nicke mit dem Kopf und sage, ja, hab ich. Und das Schlimmere ist, er sagt, oder was mich dann sogar beruhigt hat, sagt er, hab ich auch. Und ich, wow, okay, ne, also das habe ich nie erwartet. Und dann sagt er, hast du noch was? Und dann war es die zweite Sache. Und ich meinte, ja, hab ich. Und da war es genau wieder so. Ich meinte, und da kam nichts mehr, ne? Und da guckt er mich an und sagt, das und das hast du getan. Als wenn das, oder nicht als wenn, das war von Gott geführt, dass er das so sagen konnte. Ja, am Ende war es eine Liste von 32 Punkten und die haben wir komplett einfach Jesus abgegeben. Für mich war das sehr ungewohnt. Ich habe ihn einfach nachgesprochen und Jesus alles abgegeben. Und dann hat er gesagt, jetzt können wir nichts machen. Jetzt kann nur noch Jesus was machen. Und dann haben wir nochmal gebetet und ja, in diesem Moment bin ich wieder nicht umgekippt, sondern auf diesen Sofa hingefallen. Meine Arme haben sich verkrampft und zwar nicht nach innen, sondern nach außen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Horrorfilme geguckt, sowas? Ich hätte nie gedacht, dass Horrorfilme echt aus irgendwas entstanden sind oder aus etwas, das vielleicht sogar real war. Von irgendwo kam das ja. Das war wie in so einem Horrorfilm. Also meine Hände haben sich nach außen verbogen. Und es kam so eine richtig ekelhafte Stimme aus mir, die richtig geschrien hat und die meine Kumpels, ich habe am ganzen Körper geschwitzt, nicht nur unter den Achseln oder so, sondern aus jeder Pore kam heißes Wasser raus und meine Kumpels haben mich die ganze Zeit nur abgetrocknet und alle haben gebetet. Und irgendwann hat es richtig, also das, was in mir war, hat richtig krass geschrien und irgendwann war das wie so ein... Und es war alles raus. Und ich bin Gott bis heute so dankbar dafür, dass er mich da ja so krass befreit hat. In diesem Moment, ich kam irgendwann wieder zu Kräften und ich sage zu dem Bruder, der da saß, ich meine zu ihm, hey, ist wirklich alles raus, ist wirklich alles raus. Und er beruhigt mich, sagt, Jonas, du bist frei. Und dann ist mir noch voll die peinliche Sünde eigentlich eingefallen, die ich so gemacht habe. Oder das war, ja... Das, was ich gemacht habe, voll peinlich gewesen. Aber ich haue es trotzdem raus und sage, das habe ich auch noch gemacht. Und dann meinte er zu mir, Jonas, Jesus hat dir vergeben. Und ich wusste in diesem Moment, ich war frei. Und deswegen fand ich das Lied heute so gut. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ne? Das war das Lied. Das ist einfach unglaublich. Ja, und so wurde ich von allem frei und habe dann gesagt, okay, dann gebe ich mein Leben dir ab. Und ja, ich habe Jesus mein Leben abgegeben. Zu der Zeit habe ich studiert, oder was heißt studiert? Ich habe meinen Techniker gemacht, das ist eine schulische Weiterbildung. Und dann dachte ich mir, okay, was soll ich jetzt machen? Also irgendwie, ich wollte früher Business und hier und da und wie gesagt Training, sehr arrogant gewesen, selbstverliebt und. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt macht das ja irgendwie alles für mich nicht mehr so viel Sinn. Ne? Also ich habe nichts gegen Reichtum oder so. Ne? Und jeder darf sich gönnen, was er will. Aber für mich in diesem Moment war das dann so, okay, das war nicht mehr mein Fokus, mein Hauptziel. Ja, und aber dennoch habe ich dann entschieden, okay, wenn man etwas anfängt, soll man es durchziehen. Also habe ich die Schule zu Ende gemacht. Und in der Zeit durfte ich Gott einfach so sehr erleben. Also ich habe mich Gott hingegeben und deswegen habe ich auch so, das war auch mein, ich habe die Taufe dann irgendwann gemacht und da habe ich mir gesagt, okay, mein Hauptvers oder mein Vers, den ich mit einfach nehmen will und auch jeden weitergeben will, ist Matthäus 6, Vers 33, da steht geschrieben, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt. Also alles, was man braucht, das gibt Gott dir. Und was wir nur machen sollen, ist wirklich uns Gott vollkommen hingeben. Sich in sein Reich investieren und das durfte ich einfach in dieser Zeit merken. Also ich habe mich frisch bekehrt und ich durfte merken, das Einzige, was ich machen konnte, ich hatte noch keine Ahnung, so wie auch Markus heute gesagt hat. Also so diesen kompletten Durchblick, den hatte ich nicht und den habe ich bis heute nicht. Aber ich durfte ihn einfach erleben und immer mehr kennenlernen. Zum Beispiel, ich brauchte ein Auto. Also ich war Student und ich habe mein Auto, mein altes Auto, da ist mein TÜV abgelaufen. Ja. Und so wie ich war, bin ich ziemlich lange ohne TÜV gefahren. Nicht gut. Also solltet ihr nicht nachmachen, die Strafe ist ziemlich hoch. Dann meinte ich zu Gott, okay, Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich muss ja irgendwie zu meinem Studienplatz fahren. Die Bahnverbindung ist aber auch alles richtig schlecht, da kommt man schlecht hin, aber ich brauche irgendwie entweder ein neues Auto oder irgendjemand, der mir mein Auto repariert oder günstig repariert oder so. Und ich bin auch bereit zu helfen und alles zu machen. Ja, und das Gebet war am Sonntag. Und wir hatten am Donnerstag immer so einen kleinen Hauskreis, wo wir uns mit Freunden getroffen haben, Gott gesucht haben. Und da kam tatsächlich so eine Besucherin mit und sie wusste eigentlich nichts davon. Und sie meint irgendwann einfach zu mir, hey Jonas, brauchst du ein Auto? Und ich so, wie, was? Und dann meint sie zu mir, ja, also ich ziehe jetzt weg und ich brauche das Auto nicht. Und irgendwie ist ja dein Auto, irgendwas ist ja mit deinem Auto so. Und dann meinte ich, ja, also mein TÜV ist abgelaufen. Und dann meinte sie, ja, du kannst meins haben. Und ich meinte, ja, wie? Also ich kann es ja nicht annehmen und dann stell vor, ich mach's kaputt und was dann? Und dann meinte sie, nein, ich schenke es dir. Und ich dachte mir, okay, es war ein VW Fox, oder es ist, den fahre ich bis heute noch. Aber das war einfach so ein Geschenk. Ich habe das so gesehen, dass es von Gott kam. Also ich habe nur ihn darum gebeten. Ich habe ja niemanden darum gebeten. Und so habe ich gemerkt, okay, hey, ich setze mich für Gottes Reich ein. Ich bin ein Zeuge, ich suche ihn und er sorgt sich für mich. Und da möchte ich euch auch selber halt motivieren, wirklich Gott alles hinzugeben. Nicht, so war ich auch, oder was heißt auch, ich weiß ja nicht genau, wie ihr seid. Also ich war so, dass ich mich in meinen Vordergrund gestellt habe. Ich will das, ich will hier, ich will pumpen, stark sein, muskulös sein, und. Aber ich war immer im Vordergrund. Ich war selber der Fokus. Und ich habe gemerkt, je mehr mein Fokus einfach auf Jesus geht, desto mehr gibt er mir. Desto weniger Sorgen habe ich. Desto mehr Ruhe und Frieden habe ich in ihm. Und das ist auch meine Motivation und das, was ich auch allen Jugendlichen weitergeben möchte. Einfach, dass ihr euch Gott viel mehr hingibt. Dass ihr euch Gott komplett hingibt und sagt, Herr, was willst du? Denn seine Wege sind immer besser als unsere Wege. Und ja, da möchte ich jeden Einzelnen auch motivieren oder ja, appellieren, macht ein ganzes Ding mit Gott. Nicht nur eine halbe Sache oder hey, heute ist Samstag, heute ist Jugend, richtig cool, Gott, heute suche ich dich. Morgen ist Sonntag, okay, da suche ich dich auch noch, aber sobald der Alltag kommt, ne, dann brauche ich da brauche ich Zeit für mich, da würde ich das noch gerne und hier noch gerne und oh, ich will ja aber so viel. Aber das brauchst du gar nicht. Wenn du dich Gott hingibst, dann kriegst du alles, was du brauchst. Und mehr als das, du bekommst noch mehr als das, was man wirklich braucht. Du darfst sogar dein Leben genießen. Ne? Aber der Fokus muss richtig sein. Und das ist so meine Motivation. Und mein Appell auch an jeden. Ja, und noch kurz, wie ich dann zur AVC gekommen bin. Es sei denn, ihr wollt natürlich, also ich könnte noch mehr Zeugnisse geben, wenn ihr es wollt. Ich weiß jetzt nicht, Frage an euch. Wollt ihr noch ein paar kleine Zeugnisse hören oder ansonsten könnte ich es abrunden. Wie sieht es mit der Zeit aus? Ein Zeugnis geht noch. Was mache ich? Bei so vielem. Ja, Gott ist gut. Also wenn du dich Gott hingibst, erlebst du so viel mit ihm. Und das ist, ja, Halleluja. Ich danke ihm einfach dafür. Ja gut, dann mache ich noch ein kleines Zeugnis. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich stolz war, stur war, eitel, selbstverliebt, arrogant und alles Mögliche weiter. Und als kleines Zeugnis auch, ich war zu Hause und ich habe meinen Bruder aufgenommen, weil er auch ein bisschen Probleme hatte, aber ist ja auch egal. Ich habe meinen Bruder auf jeden Fall aufgenommen und wir haben uns nie gestritten, aber wir hatten manchmal so Diskussionen miteinander, ne? Wie es so zwischen Geschwistern halt ist. Und dann hatten wir an so einem Tag so eine richtig hitzige Diskussion. Und in dieser Diskussion war es halt so, dass er dann irgendwann meinte, so, ich saß auf dem Sofa und er wollte gerade irgendwie mit den Jungs unterwegs oder so, oder wollte weg. Und wir voll am Diskutieren und kurz bevor er rausgeht, kommt er noch so in das Wohnzimmer so rein, kommt rein und sagt, weißt du was? Also, weil er voll sauer so, weißt du was? Du hast dich kein bisschen verändert. Du bist genauso wie damals. Boah, und ich saß da, boah, das hat mich verletzt. Ich dachte mir so, okay, hey, Gott, du hast mich schon voll verändert und so. Und in diesem Moment dann sowas zu hören, ne? Und dann geht er raus und ich stelle Gott die Frage. Ich sage, ja, hast du mich denn kein bisschen verändert? Hab ich mich kein bisschen verändert? Ich gebe mich doch dir hin, so, ne? Was, hast du mich kein bisschen verändert? Und in diesem Moment, wo ich Gott diese Frage stelle, also ich war im dritten Stock. Mein Bruder kam wieder von unten nach oben, macht die Tür auf, kommt wieder so ins Wohnzimmer rein, guckt mich richtig wütend noch an und sagt, okay, du hast dich verändert, aber nur so ein bisschen. Und ich dachte so, oh, Halleluja, ja Gott, du hast mich schon verändert. Ja, und auch ja, wenn du dich Gott hingibst, Gott ändert dich. Ja, und dann noch ganz kurz, wie ich zu AVC gekommen bin. Das war auch unglaublich, für mich unglaublich. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich da sein darf und dass ich noch viel mehr in Gottes Reich investieren darf und das bei AVC. Also ich hatte einen Kumpel, übrigens AVC macht Jugendveranstaltungen, Jugendevents diesen Sommer wieder. Falls was, kann ich dir die Information ja irgendwie zukommen lassen. Und ich war auf diesen Veranstaltungen und ja, da war es halt so, dass ich dann Edwin kennengelernt habe. Das war der frühere Jugendreferent auch. Und irgendwann kam er mich besuchen. Wir haben ein Interview gemacht, auch so ein Zeugnis. Die wollten es auf YouTube stellen. Also da ist es noch ein bisschen ausführlicher, das Zeugnis. Und ja, dann, und ich habe in dieser Zeit gesucht. Ich dachte mir, okay, jetzt habe ich mein Studium beendet und ich wusste jetzt nicht, was ich als nächstes machen soll. Und ich dachte mir, hey, das für mich selber. Jeder darf ja selber entscheiden und jeder sollte selber entscheiden. Denn vielleicht ist es auch nicht für jeden. Nicht jeder muss unbedingt in diese Richtung gehen. Aber für mich war das halt einfach so, dass ich gesagt habe, es macht für mich keinen Sinn, jetzt übelst Karriere und na, irgendjemand sein, irgendjemand wollen, irgendwas beweisen wollen. Ich dachte mir, das macht für mich einfach keinen Sinn mehr. Also habe ich gesucht, okay, wo kann man, und irgendwie habe ich nicht wirklich oder kaum christliche Hilfsorganisationen gefunden. Und in diesem Moment, als wir dieses Interview gemacht haben, meinte ich zu Edwin, hey, wie schaut es eigentlich bei euch aus? Und er wusste davon nichts, dass ich danach suche und sagt, boah, Jonas, genau dafür habe ich gebetet. Zu der Zeit wusste ich auch nicht, dass er gehen möchte, weil er sich woanders investieren möchte oder wollte. Aber in diesem Moment war das für ihn auch so eine Gebetserhöhung. Er sagt, hey Jonas, genau dafür habe ich gebetet. Und ich dachte mir, Hammer. Ja, und so kam eins zum anderen und ich durfte bereits in Rumänien sein, ein wenig erleben. Und ja, so bin ich zum AVC gekommen und ich hoffe, ich werde noch viel mit Gott erleben und ich wünsche es euch oder ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass ihr euch mehr Gott hingibt und ihr werdet so viel erleben dürfen, denn Gott ist real und Gott ist lebendig. Amen.
Ja, vielen Dank. Ich finde es immer sehr cool, wenn Menschen ehrlich sind. Und es gibt immer Geschichten, die man vielleicht gar nicht so gerne erzählt. Die Frage ist für mich jetzt, jetzt habt ihr zwei Storys gehört. Wenn man etwas hört, hat man immer die Auswahl. Man kann überlegen, okay, ja, glaube ich eh nicht. Oder ich kann sagen, oh, das ist ja schon interessant. Die Frage ist aber ja letztendlich immer, was mache ich jetzt daraus, was ich gehört habe? Und mir ist das so wichtig geworden, ich habe das vorhin schon auch in meinem Zeugnis versucht, ein bisschen zu sagen, wir haben, und da bin ich total begeistert, und ich glaube, das spürt man auch bei Jonas, das spürt man bei eurem Jugendleitungsteam und so weiter, wir sind begeistert von Jesus. In Form von Geister, begeistert, Heiligen Geist, weil wir als Menschen könnten das ja nicht fassen, wir könnten es nicht begreifen, aber durch seinen Geist wird in uns lebendig und je mehr wir sagen, Herr, dein Heiliger Geist soll Raum haben in meinem Leben, desto mehr kann Gott mit uns Dinge tun, die wir uns nicht mal vorstellen könnten. Die Problematik ist, dass wir oftmals als kindergläubiger Eltern, und da ist vielleicht bei mir dieses krasse Erlebnis, hat vielleicht dazu geführt, dass ich so einen harten Switch hatte. Und bei ihm war es dieses krasse Erlebnis, dieser harte Switch. Aber ansonsten könnte man auch so ein bisschen durchlaufen. Stimmt das? Irgendwie so, man ist gläubig und ja, das passt auch. Und man hat das ja von immer schon gehört. Und der liebe Heiland, seine sieben Schäflein, kennt man ja schon seit Kindheit. Aber es hat nicht wirklich etwas mit uns getan. Und mir ist es so wichtig zu verstehen und weiterzugeben. Leute, wir haben einen fantastischen Herrn. Alles, was ich in meinem Leben aufarbeiten musste, und ich habe so ein kleines Büchchen, das gibt es da hinten am Tisch, das kostet nur 4 Euro als Spende für ein AVC, da ist meine Story viel, viel genauer beschrieben, auch wie ich dann rauskam, wie Gott die Dinge in Ordnung gebracht hat, das ist eine lange, lange Geschichte. Nehmt euch so ein Büchchen gerne mit. Aber mir ist eins wichtig geworden, wir haben nicht nur einen liebevollen Vater und Jesus und den Heiligen Geist, wir haben auch einen Feind. Und dieser Feind hat nichts anderes auf dem Plan, als uns rauszuholen aus dem, was Gott mit uns tun möchte. Das heißt, wir hören jetzt hier und ihr sitzt vielleicht auch da und sagt, wow, krass, was Gott tut. Und da könnten wir noch viel, viel mehr erzählen morgen, wenn ihr kommt in Gottesdienst, werdet ihr noch viel mehr hören, was Gott tut, weil das Evangelium ist lebendig, es funktioniert. Wir haben einen starken Held an unserer Seite. Ich hätte mein Leben nicht in Ordnung bringen können. Er hätte sein Leben nicht in Ordnung bringen können. Und bei dir ist es wahrscheinlich genauso. Wir hätten es nicht können ohne Gott. Aber es gibt einen Feind, der nichts anderes auf dem Sinn hat, als das zu zerstören. Das fängt damit an, dass er uns, und ich glaube an dieses Engelchen und Teufelchen, weil jeder von uns weiß, dass es stimmt. Wenn du irgendwo vor einer Situation stehst, sagt die eine Stimme dir, ja, mach ruhig, ist doch egal. Und die andere sagt, hey, lass es. Und die Stimme sagt wieder, mach es. Und die andere sagt, ah, lass es. Und ich sage euch jetzt mal, ihr Mädchen, hört mal weg. Ich weiß, wie viele Jungen und auch Mädchen Probleme haben mit Sexualität, mit Pornografie, mit all diesen Dingen. Und ich habe das in meinem Leben auch gehabt. Ich weiß aber eins ganz genau, dass jedes Mal, bevor ich in die Situation reingelaufen bin, habe ich die Stimmen gehört, die gesagt haben, Markus, tu es nicht. Und ich habe nicht gehört. Und deswegen ist diese Entscheidung, die wir treffen, vor sichtbaren und unsichtbaren Welten, ist so wichtig. Und ich lasse euch heute auch nicht gehen mit einem, ja, war ein cooler Abend, sondern ich stelle euch heute Abend vor eine Entscheidung. Weißt du, wir können so schön am Tisch, ach komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was uns beschert hast, Amen. Und wir laden Jesus ein in unser Leben, wir laden ihn ein an unseren Tisch. Und da sind auch wunderbare Dinge, die er geschaffen hat, die wir gekocht haben, die auf dem Tisch stehen. Aber dazwischen krabbeln vielleicht noch ein paar Kakerlaken rum, ein paar Tausendfüßler, irgendwelches ekelhafte Zeug, Erbrochenes von dem Abend vorher. Und Jesus sagt, hey, ist das dein Ernst? Wohin lädst du mich ein? Und ich weiß, wie viele auch Gläubige irgendwie ihre Leichen im Keller haben. Dass man denkt, ah, komm, die Zockerei, die Shooter und dieses Geballere, das ist doch nicht so schlimm. Ah, ein bisschen Pornografie und da mal ein bisschen mit den Mädels spielen oder die Mädels ein bisschen mit den Jungs. Ach komm, ist doch nicht so heute ganz normal. Nein. Die Frage ist, was ist Gottes Plan für dein Leben? Und die Frage ist, wo möchte Gott dich haben? Und dann, wenn Gott dich hat und er darf dich wirklich benutzen Und es geht nicht darum, dass du etwas leisten kannst. Das musst du nicht und das kannst du nicht. Aber wenn du dich zur Verfügung stellst und sagst, Gott, ich weiß nicht, auf was da jetzt auf mich zukommt, aber ich möchte mich entscheiden aus einer Willensentscheidung raus. Herr, ich möchte wirklich, wirklich dienen. Und ich möchte wirklich mein Leben in Ordnung bringen. Ich möchte, dass du mir zeigen kannst, was in meinem Leben drin ist, was dir nicht gefällt, was vielleicht auch blockiert, dass du mit mir weiterkommen kannst, dass ich in deinem Reich auch weiterkomme. Das ist eine Entscheidung. Den Rest macht Gott. Und ich möchte dich vor diese Entscheidung heute Abend auch stellen. Ich möchte dich fragen, was machst du mit dem, was du heute gehört hast? Bewirkt es in dir auch eine gewisse Unruhe? Dann ist der Heilige Geist. Bewirkt es in dir eine gewisse Zufriedenheit? Dann frag dich, ob diese Zufriedenheit von Gott kommt. Weil ich glaube, dass Gott mit uns viel mehr tun kann und tun möchte, wenn wir unser Leben aufräumen und ihm ganz hingeben. Vielleicht ist das bei dir schon passiert. Vielleicht sagst du, hey, da bin ich genau auf dem richtigen Weg und genau das tue ich schon. Und da hatte ich Gespräche und das passt bei mir. Hey, dann segne ich dich heute Abend und ich segne dich weiter in deinem weiteren Weg, dass du mit Gott unterwegs bist. Aber vielleicht sagst du auch heute, ja, es gibt schon irgendwas und du musst mir das nicht sagen. Und du musst es auch dem Jugendleitungsteam nicht sagen. Aber Gott weiß es. Und ich möchte dich bitten, ich möchte jetzt beten. Ich würde mich freuen, wenn du die Gitarre schnappst. Ich möchte jetzt beten. Und ich möchte dich bitten, dass du vielleicht mit aufstehst. Und wir wollen in eine Gebetszeit reingehen. Und bevor ich jetzt bete, würde ich dich bitten, dass du vielleicht einfach mal so, ich mache jetzt mal eine halbe Minute Pause, dass du in dieser Zeit einfach mal so in dich reinhörst. Dass du so vielleicht mal die Augen zu, musst ja nicht, aber vielleicht magst du die Augen zumachen, vielleicht magst du einfach mal in dich reinhören und sagen, Herr, was hast du mir jetzt heute Abend hier zu sagen? Warum bin ich hier? Warum habe ich die beiden Storys gehört? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und dann möchte ich für euch beten. So, ich lasse jetzt einfach mal, du kannst vielleicht ein bisschen dann schon anfangen. Ich lasse jetzt mal eine halbe Minute, Minute wirklich Ruhe und du horch mal in dich rein. Ja, Herr, so stehen wir vor dir und Herr, hier sind so viele Menschen, die dich kennen und die mit dir unterwegs sind und die schon so lange von dir wissen. Und Herr, du kennst ja jeden Einzelnen von uns und du liebst jeden Einzelnen von uns und du hast für jeden Einzelnen von uns einen perfekten Plan vorbereitet und geschrieben. Herr, du willst uns, wie Jonas auch schon gesagt hat, du willst uns Leben schenken in Fülle und Genüge. Herr, du willst nicht, dass wir dahin krebseln, dass wir Angst haben, dass wir uns schlecht fühlen. Nein, du willst, dass wir Leben haben in Fülle und Genüge. Du willst, dass es uns gut geht. Du hast uns Ehe geschenkt, du hast uns Beziehung geschenkt, du hast uns Freundschaft geschenkt, du hast uns in ein Land gestellt, wo es uns gut geht. Wir wollen dir Dank sagen heute Abend. Und Herr, wir wollen uns aber dir dafür zur Verfügung stellen. Und Vater, ich bete, dass du dich jetzt lagerst mit deinem Heiligen Geist über jeden von uns. Und dass du einfach uns aufzeigst, wo ist vielleicht dieser kleine Punkt, wo du mit uns heute weitergehen möchtest. Herr, sei das Berufung, sei das was in Ordnung zu bringen, sei das vielleicht auch Entscheidung zu treffen, nachher nach Hause zu gehen und irgendwelche Dinge rauszuschmeißen aus unserem Leben. Herr, du alleine weißt es und es geht mich und uns nichts an. Das ist die Sache zwischen dir und jedem Einzelnen hier, was du uns aufs Herz legen möchtest. Vater, ich glaube, dass du jetzt an den Herzen arbeitest und ich danke dir dafür, dass du jetzt etwas tust, was in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Aber Herr, ich weiß auch, dass es gut ist, wenn wir Dinge vor sichtbaren und unsichtbaren Welten festmachen. Und Herr, wir wollen jetzt das, was du uns aufs Herz gelegt hast, wo wir vielleicht unser Ja zugegeben haben, das wollen wir jetzt festmachen. Und wenn ich bitten, dass du es versiegelst mit deinem Heiligen Geist. Wir menschlich können das nicht. Wir gehen raus und es ist weg, der Teufel raubt es. Aber du kannst es verankern, du kannst es befestigen, du kannst es versiegeln, du kannst es festmachen und du kannst es zur Frucht bringen. Und ich möchte dich jetzt fragen, wenn dich das gemeint hat oder wenn dich irgendwas heute gemeint hat, dann möchte ich dich herausfordern, Wir werden dich nicht fragen, was, das geht uns nichts an, du kannst dir einen Seelsorger suchen, wenn du es möchtest, aber wir werden auch die Corona-Regeln einhalten, mit Abstand alles, aber ich möchte dich bitten, wenn du etwas auf dem Herz hast, wo du sagst, ja, ich möchte es jetzt festmachen, dann mach es vor sichtbaren und unsichtbaren Welt, dann komm doch jetzt mal hier nach vorne. Stell dich einfach im Abstand mit an hier hin, wenn dich das berührt. Ich möchte es auch nicht forcieren, wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Aber wenn du spürst, Gott hat heute zu dir geredet, dann komm nach vorne, weil ich möchte einfach für dich beten. Ich komme nicht zu dir persönlich hin, wir werden die Regeln einhalten, aber wir werden von hier vorne beten und wir werden dich einfach segnen, dass das, was du jetzt mit Gott festmachst, dass es mit Gottes Geist versiegelt wird. Seid ihr einverstanden? So, ich möchte jetzt nicht 2-3 Mal fragen. Ich frage jetzt, wenn du das so empfindest, dass du sagst, du möchtest das jetzt vor Gott festmachen, dann komm doch jetzt bitte nach vorne. Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt hier nach vorne gekommen ist. Und das berührt mich so. Du bist so gut. Du bist so gut. Du meinst es so gut mit uns. Und du hast die Kraft und die Liebe, unser Herz zu bewegen und Dinge festzumachen. Vater, und wir versiegeln das jetzt in deinem Namen. Herr, du weißt, was jedem Einzelnen auf dem Herzen liegt und was er jetzt vor dir festmachen möchte. Wir versiegeln das jetzt in deinem heiligen Namen. Und wir sprechen es aus vor sichtbaren und unsichtbaren Welten. Das, was du jetzt vor Gott gebracht hast, es ist vergeben. Es ist vergeben. Und so geh hin und sündige nicht mehr. Aber lass dich nicht drängen, lass dich nicht drücken. Das, was du jetzt vor Gott in Ordnung bringst, ist jetzt vor Gott bereinigt. In Jesu Namen. Und das, was du in Berufung festmachen möchtest, wird jetzt von Gott versiegelt werden. Und Gott wird dich führen. Und hier sind Leute, hier sind welche von euch, wo Gott einen ganz klaren Plan hat, den ihr euch jetzt noch gar nicht vorstellen könnt. Gott ist eine Armee, die Liebe in die Welt tragen möchte. Und er möchte dich dafür benutzen. Und hier sind welche dabei, das spüre ich. Gott hat einen so klaren Plan für euch. Und wir machen es jetzt fest in Jesu Namen. Wir versiegeln es jetzt in Jesu Namen. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne euch und mache es fest und bete, dass es versiegelt ist, jetzt. Und dass es wiedergefunden wird in der Ewigkeit.